Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus Kiel.
Und Duisburg.
Und Gelsenkirchen.
Da sitzen wir drei jetzt vereint und doch mit einigen Kilometern zwischen uns. Nicht nur wegen Kontaktbeschränkungen und Corona, sondern weil die Strecken auch sonst einfach sehr weit sind. Ihr habt sehr, sehr lange nichts von uns gehört. Das liegt an verschiedensten Gründen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heute wieder hier zusammen sind. Finally.
Und ich darf gleich schon eine Sache vorweg schicken. Man soll ja niemals irgendetwas beginnen, indem man sich entschuldigt. Wir machen das jetzt trotzdem. Ihr seht und hört, dass möglicherweise ihr hört das nur, dass möglicherweise so ein paar von uns etwas komisch klingen. Das liegt einfach daran, dass wir an den Setups noch schrauben. Wir versprechen stetige Verbesserungen über die kommenden nächsten Folgen. Ein stetiges Lernen.
Ja, das ist toll. Jetzt, wie kommen wir vom stetigen Lernen zu dem Thema, was wir uns für heute vorgenommen haben? Wir haben uns überlegt, wir gucken mal auf die Liste von Themen, wo diverse Dinge draufstehen, die wir schon immer mal machen wollten und von denen wir dachten, die wären vielleicht auch mal wichtig. Und heute also Theodizee. Das heißt, die Frage danach, wie ein allmächtiger, allguter, allwissender Gott eine Welt schaffen können soll, in der es dann zum Beispiel ein Coronavirus gibt oder noch viel Schlimmeres, wie zum Beispiel Tsunamis oder Weltkriege. Das ist eine Frage, die, glaube ich, so alt ist, wie Menschen glauben an der, die das Ewige. Und es ist eine allzeit brennende Frage, auf die es niemals so richtig eine Antwort gegeben hat und wahrscheinlich auch nicht geben wird, aber die immer wieder zum Denken angeregt hat und immer noch anregt und auch zu sehr fruchtbaren Diskussionen geführt hat. Ich würde deswegen, bevor wir uns mit der Theodizee in der Geschichte beschäftigen, einmal kurz bitten, die Maike zu erzählen, weil du hast gerade im Vorgespräch gesagt, das wäre für dich eigentlich völlig klar gewesen. Theodizee ist ein Grund, nicht an Gott zu glauben. Warum?
Genau, also der Begriff Theodizee war mir bis vor, sagen wir mal, 8, 9 Jahren überhaupt nicht geläufig. Ist ja ein Begriff, der aus der Religion kommt. Aber es hat eben eine sehr lange Zeit in meinem Leben gegeben, wo ich mich durchaus und auch sehr entschieden als Atheistin verortet habe. Und da kam eben genau dieses Thema immer auf. Also wenn man eben sehr selten hatte ich nur mit wirklich religiösen Menschen zu tun, aber wenn es mal so war, waren das oft mit die ersten Fragen, die ich gestellt habe, so dass man eben sieht, in der Welt gibt es fürchterliches Unrecht und das trifft eben auch Menschen, die in Anführungsstrichen gut sind, nichts offensichtlich verbrochen haben und die werden trotzdem von schrecklichen Krankheiten heimgesucht. Wir haben Naturkatastrophen und so weiter und eben auch Kriege, schreckliche Gewalt unter Menschen. Und wenn man dann eben immer von dem liebenden und gütigen Gott erzählt bekommt, dann war das für mich eine riesige Diskrepanz, die ich einfach nicht zusammengebracht habe. Und das war für mich dann im Prinzip auch ja wie so eine Art Beweis, diesen Gott kann es einfach nicht geben. Und im Laufe meiner Beschäftigung mit der Religion, eben speziell auch mit der christlichen Religion, habe ich dann eben auch gelernt und erfahren, dass es eben diese einfachen Antworten, die man sich vielleicht auch wünscht oder vorstellt, eben wirklich nicht gibt. Und damit wollen wir uns heute mal ein bisschen weiter beschäftigen.
Ja, ich habe, als du das gerade sagtest, fiel mir was ein, was ich in meinem Studium hatte und was mich irgendwie immer mal wieder begleitet, wenn ich mir diese Frage angucke. Das ist, Flo, den Prof hattest du auch, unseren hochgeschätzten lieben Herrn Professor Dr. Werbig, der erzählte, dass, das muss eine Fundamentaltheologie-Vorlesung gewesen sein, der erzählte, dass es halt tatsächlich den ein oder anderen gab, der halt überzeugter, wirklich tief religiöser Mensch war, in diesem Fall tief religiöser Jude gewesen ist und nach der Shoah, also nach der Judenvernichtung im Dritten Reich, einfach gesagt hat, angesichts solchen Leides breche ich mit Gott. Da gab es dann verschiedene Ausprägungen, die einen, die dann gesagt haben, also es gibt keinen, das ist der endgültige Beweis, es gibt keinen. Und das andere, das fand ich auch ganz total nachvollziehbar und aber hochdramatisch natürlich, die gesagt haben, es gibt einen, aber wir sind dem vollkommen egal. Der interessiert sich einen Dreck für uns Menschen, dass er so etwas zulässt. So, und vielleicht, Maike, gehst du noch mal eben ein, zwei Sätze darauf ein, warum wir der Ansicht sind, dass das jetzt ein akutes oder ein aktuelles Thema ist. Corona ist nicht die Shoah. Corona ist nicht irgendwie ein Tsunami, der die halbe Westküste der USA irgendwie zugrunde richtet. Aber du sagtest irgendwie, dass die Frage ja trotzdem irgendwie da ist, auch in einer, wie war das, säkularen Welt?
Genau, also ich beobachte das jedenfalls so. Also es gibt natürlich auch in den gläubigen Sphären und Filterblasen gibt es natürlich auch nach wie vor das Bild des strafenden Gottes, der jetzt für Gerechtigkeit sorgt und sowas wie Corona geschickt hat, um eben die sündigen Menschen zu bestrafen. Das gibt's ja durchaus auch immer noch in der Theologie. Aber ich beobachte eben solche Schlussfolgerungen, auch eben in Gesprächen mit Leuten, die überhaupt nichts mit Kirche oder Glaube zu tun haben, die aber schon auch im Grunde an die Vorstellung haben von so einer Art Regulativ oder einer Art nebulösen Macht, die dann dafür sorgt, dass vielleicht die Überbevölkerung dadurch irgendwie geregelt wird. Das hat dann sehr zynische, sozialdarwinistische Züge, wie ich finde. Aber schon, dass es eben auch in einer Welt ohne dezidierten Gottesglauben die Vorstellung nach wie vor gibt, die Menschheit als Kollektiv hat vielleicht sogar sowas verdient. Das finde ich auch sehr schräg.
Das Äquivalent dazu ist ja diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich höre das immer so aus den fundamental oder fundamentalistischen Kreisen irgendwie, speziell der Nord-USA, Nordamerikas, / der USA, Gott hat einen Plan. Also kennt ihr das? Mhm. So diese etwas schräge, das hat alles irgendwie einen Sinn. Und ich habe dann immer so dieses Bild im Kopf, so ja, genau, Gott hat die Welt geschaffen. Und dann hat er als nächstes, hat er sich überlegt, er macht Menschen und Tiere und dann hat er beschlossen, da explodiert jetzt eine Atombombe und dieser Mensch kriegt Krebs und übrigens, und jetzt kommt ein Virus, eine weltweite Pandemie oder irgendwie die spanische Grippe oder so. Ja, mhm. Und also auch auf gläubiger Seite ist das total zynisch irgendwie, weil man, also das große Problem, was ich damit habe, ist, was ist Ziel dieses Plans? Da sind wir jetzt schon, ich würde das einfach mal als Auftakt nehmen, kurz zum so ein bisschen durch die Antwortversuche in der Geschichte laufen, wenn das für euch okay ist. Diese Idee, was immer uns irgendwie passiert in dieser Welt, was immer irgendwie an Geschehnissen kommt, speziell auch was irgendwie an Leid kommt, das hat einen Sinn. Das ist für irgendwas gut. Und wenn man eben nicht irgendwie Atheist ist und glaubt, dass es irgendwie einen darwinistischen Sinn gibt, also irgendwie Überbevölkerung kontrollieren oder keine Ahnung was, dann landet man irgendwie relativ schnell bei, naja, Gott will uns damit irgendwas beibringen. Der will uns irgendwas zeigen. Der will uns irgendwie lehren. Ja, so.
Ein pädagogischer Gott.
Genau, ein pädagogischer Gott. Also einer, der uns, der keine Ahnung, der hat irgendeine Botschaft für uns. Und ich habe immer ein tierisches Problem mit diesem Bild, weil ich mir denke, erstens, wenn wir wirklich einen freien Willen haben, und davon gehen wir ja zumindest religiöserseits in aller Regel aus, dann widerspricht dem das. Also wenn ich dir die Wahl lasse zwischen tu, was ich dir sage Oder aber hier folgt Strafe, und zwar krasse Strafe, dann habe ich nicht wirklich einen freien Willen, dann bin ich nämlich gezwungen zu tun, was immer du von mir möchtest. So, also es ist also schon mal großer Unsinn. Und das andere ist, es wird halt hammerabsurd. Also wenn du sagst, okay, wir nehmen jetzt mal das es ist immer das Totschlagbeispiel, es tut mir auch leid, aber es ist eben ein sehr plakatives Beispiel, wenn wir uns die Shoah angucken und sagen, okay, Gott wollte das, weil er uns irgendwas beibringen wollte. Ich habe mal mit jemandem zusammengesessen das war auch in zu Uni-Zeiten, und die Person sagte dann zu mir, naja, wer weiß, wofür es gut war. Und ich guck sie an und ich sag, wie, wofür das gut war? Ja, vielleicht wäre ja, und das, also wirklich, da muss man hart drüber nachdenken, vielleicht wäre ja, wenn die Shoah nicht gekommen wäre, noch ein viel schlimmerer als Hitler unter den Juden aufgetaucht und hätte dann noch was viel Schlimmeres gemacht als er.
Ja, also das ist natürlich jetzt...
Ja, aber das ist natürlich die logische Konsequenz dieses pädagogischen Gedankens. Also da landest du halt. Ja, ich bin immer dafür, dass man einen Gedanken zu Ende denken muss, um rauszukriegen, ob die Philosophie, die man vertritt, ob die geht oder nicht.
Ja, aber es ist einfach nur zynisch, ne?
Ja, total. Aber ich meine... Bleib da mal sitzen, ne? Bleib da mal sitzen. Genau. Und schütte deinem Gegenüber nicht den Nachtisch ins Gesicht. Ich finde, das ist ein schönes Beispiel, um nochmal deutlich zu machen, das passiert dann, wenn man das annimmt. Weswegen ich das für einen Sackgassengedanken halte. Also ich glaube, der führt halt nicht besonders weit.
Ich finde, aber trotzdem muss man ihn denken, damit man darauf kommt.
Ja,
ne?
Ja.
Weil eigentlich ist der ja erstmal total naheliegend. Ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt so uns verschiedenes Theodizee-Denken angucken, dann springe ich immer mal so dazwischen rein.
Gerne, springe.
Um so ein bisschen so die biblische Diskussion mit diesem ganzen Themen- und Fragenkomplex da so beizusteuern und beizufüttern.
Und Entschuldigung, kannst du vielleicht auch nochmal, oder vielleicht wolltest du das auch machen, den Begriff nochmal ganz kurz erklären, weil wir ja bestimmt auch Hörerinnen und Hörer haben, die das vielleicht... einfach also, noch nicht gehört stimmt, haben.
Wir fangen immer in der Mitte an, ne? Wir haben, glaube ich, noch nie ja am Anfang angefangen.
Das ist und dann fräsen wir uns nach außen. Also den Begriff gibt es tatsächlich erst seit dem 18. Jahrhundert, ne? Vorher gab es zwar die Frage schon, also wie das zusammenzudenken ist, ne, dass Leid und Gott als Gott zusammen zu denken ist. Die Frage gab es immer schon, aber halt nicht unter diesem Namen. Also dieser Name wurde, glaube ich, tatsächlich von, korrigier mich, Marc, weil du hast dich da ein bisschen frisch gemacht, also lesend frisch gemacht, kommt eigentlich von Leibniz, und die Theodizee-Frage als solche wurde zum ersten Mal gestellt nach dem großen Erdbeben von Lissabon, oder? Wo also zig Leute in dieser Großstadt, also zigtausende Leute in der Großstadt ums Leben gekommen sind und alles Mögliche zerstört worden ist. Und weil das halt gerade dezidiert eine Naturkatastrophe war, hat die dann das aufgeklärte Denken, was ja zu der Zeit genauso wie heute in einer frühen Entwicklung war, quasi so zum Rotieren gebracht. Und irgendwelche intellektuelle Leute, unter anderem eben auch der Philosoph Leibniz, haben sich dann damit auseinandergesetzt. Und da ist der Begriff eigentlich erst entstanden, ne?
Ja. Also so habe ich das.
Mark.
Nein. Ein Teufel.
Und der heißt, glaube ich, Gottes Gerechtigkeit, oder?
Ja.
Ja, und das genau. Ist die Rechtfertigung Gottes. Also wie kann man Gott überhaupt rechtfertigen angesichts solchen unverschuldeten Leides, ne? Weil man ja nicht sagen kann, die Einwohner von Lissabon waren halt alle ganz schrecklich und deswegen werden die jetzt bestraft.
Also
die Rechtfertigung Gottes angesichts des Leids.
Genau, Theos Dikae, also Theos für Gott und Dikae, altgriechisch für Gerechtigkeit, und dann haben wir den Begriff, und der ist dann, also Theodizee ist tatsächlich ein französisches Wort, ne? So, wird genauso ausgesprochen und ist dann halt die Frankophonierung eines Griechischen, heißt das so?
Keine Ahnung, ist auch egal.
Wir müssen nicht in die Sprachwissenschaften ausschweifen.
Ja, okay, alles klar. Also das ist genau der exakte Punkt.
Also zurück zum pädagogischen Gott, was ja eine mögliche Ursache des Leides wäre. Wenn man so in die Bibel schaut, dann sieht man, also zu dieser Fragestellung gibt es jetzt nicht die biblische Position, sondern man kann in den verschiedenen Schriften der Bibel sehr genau mitverfolgen, dass alles Mögliche schon in der Zeit gedacht wurde, in der die Bibel, oder in dem langen Zeitraum gedacht wurde, in dem die Bibel entstanden ist. Und dass da auch ganz unterschiedliche Gewissheiten oder vermeintliche Gewissheiten oder Ideen oder Erklärungsversuche quasi schon innerbiblisch diskutiert werden. Das finde ich immer wieder sehr, sehr stark. Also die Idee vom pädagogischen Gott, das ist quasi so mit das erste Stadium. Jetzt muss man ein bisschen Geschichte Israels oder vermeintliche Geschichte Israels sich angucken. Die Urkatastrophe für Israel war ja das babylonische Exil. Das heißt also, ne, nachdem man irgendwie so sein Volk geworden ist und man erst ein gemeinsames Königreich hatte und dann eben Süd- und Nordreich und so weiter, dann ist erst das Nordreich an die Assyrer gefallen, ist untergegangen. Später ist dann halt auch Jerusalem und das Südreich gefallen und die Leute mussten dann halt in Verbannung. Jetzt natürlich nicht alle, sondern halt die Eliten wurden halt verschleppt, damit das Land unter der Besatzung irgendwie dann funktionierte. Dann gab es irgendwie mehrfach Herrscherwechsel. Am Ende waren dann die Perser dran und nach ein paar hundert Jahren wurde dann halt gesagt, okay, gut, wisst ihr was, ihr könnt gerne da auch wieder euer eigenes Reich haben und eure eigene Religion leben, solange ihr irgendwie weiter bei uns im persischen Großreich irgendwie einigermaßen mitmacht. So halb frei halt. Genau. So, und für die Katastrophe, also des Unterganges zunächst des Nordreiches und dann auch des Südreiches, war halt die Ursprungsidee, naja, Gott hat uns hier dieses Land gegeben, damit wir hier ihm dienen und so weiter und irgendwie nach seinem Gesetz leben. Aber das haben wir ja nicht gemacht, ne? Also es gab immer Leute, die auch anderen Göttern nachgerannt sind oder die Propheten sagen ganz, ganz stark, also Amos und so, die kleinen Propheten, aber alle anderen auch. Ihr habt euch nicht an Gottes Weisungen, an die Tora, an das Gesetz gehalten. Ihr habt eben nicht Gerechtigkeit hergestellt. Ihr habt euch nicht um die Armen gekümmert. Ihr habt sehr wohl im Luxus geschwelgt und so weiter und so fort. Und das ist jetzt einfach die Folge und ein bisschen auch Gottes Strafe. Also innerbiblisch gab es schon die Idee, dass Gott sich dann quasi die anderen Völker, also Assyrer und Chaldäer, quasi zunutze macht, um sein eigenes Volk zu bestrafen, weil die nicht machen, wofür sie sein Volk sind.
Was wir dann unter dem Begriff tun, ergehen, Zusammenhang
irgendwann. Genau, also ne, dir ergeht es so, wie du dich selber verhältst. Ne? Das gibt's auch in den Psalmen, dann fürs Individuum ausgedrückt, ne? Also wenn du halt versuchst, rechtschaffen und gerecht zu leben, dann wird es dir auch gut gehen. Und wenn du dich halt vergehst und wenn du halt irgendwie egoistisch durch die Welt rennst und andere ausbeutest oder umbringst oder was auch immer so, dann kommt Gott und wird da schon wieder Gerechtigkeit herstellen und wird dich natürlich irgendwie auch bestrafen. So, das ist die Grundidee fürs Individuum und auch für das Volk Israel. Und das ist dann schon innerbiblisch, fängt das dann schon an, rissig zu werden. Weil man halt feststellt, mit dem Tun-Ergehen-Zusammenhang funktioniert das nicht so ohne weiteres. Zum einen, weil man halt auch ganz, ganz, ganz viel Leid sehen kann in der Welt, was offenkundig nicht selbst verursacht ist und was offenkundig irgendwie, also auch der Gerechte leidet, ne, und muss sterben und so weiter. Da gibt's dann später das Buch Hiob und naja, also es wird brüchig und auch was die Bestrafung des Volkes Israel angeht oder die Erziehung mit dem pädagogischen Gott angeht, auch das ist schon innerbiblisch dann sehr stark in Frage gestellt, kann man halt sehr, sehr gut sehen an den Klageliedern. Das ist eine Sammlung von Büchern, die sich halt, also von Liedern, in denen halt der Verlust Jerusalems beklagt wird. Und da werden all diese Ideen schon auch durchgespielt. Ja klar, sicher, wir leiden jetzt hier völlig zurecht, weil wir haben uns vergangen und so weiter. Aber spätere Generationen stellen dann fest, so, also wir haben überhaupt nichts mehr gemacht. Und damals lagen wirklich, also was können die Kinder dafür, dass die Großeltern irgendwie fremden Göttern nachgelaufen sind? Wieso liegen die jetzt im Dreck und verrecken so, ne? Also, und da kommt man innerbiblisch innerhalb der Klagelieder, da gibt's also wirklich die Spitzenaussage, kommt man schon so weit, dass man eben sagt, und das bringt mich dann zurück zu den Leuten, die vielleicht nach der Shoah gesagt haben, also es gibt Gott, aber ist uns scheißegal. Nee, wir sind ihm scheißegal. Die Bibel ist dann nochmal eine Nummer krasser. In den Klageliedern gibt es also die eine Stelle, Gott ist mein Feind geworden. Ne? Also ich bin Gott nicht nur egal, sondern er hat mich tatsächlich aktiv befeindet, obwohl ich selber nichts gemacht habe.
Ich finde das bei den Psalmen, ich habe ja und auch immer noch, also ich habe ja so eher ein gespaltenes Verhältnis zu den Psalmen tatsächlich, weil ich immer nie ganz verstanden habe, warum man beten und Gott anrufen soll oder überhaupt Gedicht, ist eigentlich Prosa, ist eigentlich Gedichtform, irgendwie.
Das ist Lyrik, ne?
Ja, Lyrik, Entschuldigung, Lyrik, vollkommen richtig. Da einen Text schreiben soll, in dem ich mir wünsche, dass es anderen schlecht geht. Ja, also ständig heißt es irgendwie, und schmeiß meine Feinde ins Meer und dann brutalste Hinrichtungsformen, die da irgendwie gewünscht werden.
Da können wir später dann eine extra Folge dazu machen. Also ja. Ich stehe ja total auf die Psalmen.
Ja, ja.
Aber
ja.
Lass uns vielleicht lieber.
Nee, warte. Also was ich sagen möchte ist, vor diesem Hintergrund machen die tatsächlich nochmal einen ganz anderen Sinn. Ne? Also das ist ein Wunsch. Weil der Schreiber des jeweiligen Psalms vielleicht mitbekommen hat, dass es eben nicht die Realität ist, dass diejenigen, die es verdient hätten, auch leiden, sondern dass eben genau
das ist die Sehnsucht nach Gerechtigkeit.
Genau,
einfach,
genau,
ne?
Richtig. Ja, also ich schreie, weil ich mir eigentlich wünsche, dass es anders wäre als das, was ich in Wahrheit erlebe. Was übrigens etwas ist, was wir ja, also ich weiß ja nicht, wie viele Trump-Fans wir unter unseren HörerInnen haben. Aber mir ging es tatsächlich so, dass ich mich also diese letzten 4 Jahre gefragt habe, wieso ist diesem Mann nicht beizukommen? Die haben alles versucht und der hat einfach sämtliche Mechanismen und Regeln und Vorschriften ignoriert und ist da geblieben. Und man guckt immer so Wohlfall auf Amerika und sagt, ja, kommen die mit ihrem bekloppten Wahlsystem und so, das war ja klar, dass das passieren musste. Also wir müssen eigentlich ja nur vor die eigene Haustür gucken und stellen fest, dass eben, also aus meiner Perspektive finde ich immer noch, dass es schon erstaunlich ist, wie zum Beispiel Frau von der Leyen zur Kommissionspräsidentin geworden ist. Und dass wir uns also irgendwie vor Augen führen müssen, dass es durchaus auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwie Menschen gibt, die sich offenkundig nicht nur regelwidrig, sondern auch irgendwie moralisch und sittlich falsch verhalten und dafür keine Konsequenzen fürchten müssen.
Ja.
Oder sogar bewundert genau, werden, ganz genau. Ja.
Das bringt mich jetzt im Kopf zu einer Unterscheidung, auf die wir gleich auf jeden Fall noch eingehen werden, wenn wir wieder zurückkehren zum eigentlichen Thema, nämlich nach der Frage der Rechtfertigung Gottes vor dem Leid. Also ein theologischer Ansatzpunkt, der dazu entwickelt worden ist, ist die Unterscheidung des Übels. Und zwar gibt es so haben Theologen schon in sehr viel früheren Jahrhunderten gesagt, gilt es zu unterscheiden zwischen dem Malum Physicum und dem Malum Morale. Also dem Übel, was einem quasi aus der Natur entgegenschwallt, sowas wie zum Beispiel jetzt das Erdbeben in Lissabon, und dem moralischen Übel, also was ist mit den Menschen, die aneinander schuldig werden und einander Leid zufügen. Das ist eine sehr wichtige und sehr interessante Unterscheidung, da kommen wir gleich aber nochmal zu, weil ich würde eigentlich den Marc bitten, vielleicht nochmal so ein bisschen Theologie, ja, oder nicht?
Ja, doch, total gerne, hör mal, wie gesagt, ich habe mich nochmal so ein bisschen in das reingegraben, auch um zu gucken, ob da jetzt irgendwie was Neues passiert ist in den letzten paar Jahren. Wir sind ja nun auch schon eine kurze Zeit dann auch langsam raus aus dem Studium, um mich da mal so ein bisschen abzudaten und muss leider feststellen, dass ich so unfassbar viel Neues gar nicht entdeckt habe. Also vielleicht, um einen kurzen Überblick zu wagen an der Stelle, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Im Grunde dreht sich die Diskussion immer um die Frage, kann ich die Attribute, die ich Gott zuschreibe, aufrechterhalten? Also wir stellen fest, Gott ist unserer Vorstellung nach allmächtig, allgütig und allwissend. So, wenn das so ist, warum gibt's dann Leid? Und dann streitet also irgendwie jede Form, die versucht irgendwie mit Leid und diesen drei Attributen gleichzeitig klarzukommen. Also zu sagen, Gott hat diese drei Attribute und es gibt das Leid. Versucht das irgendwie zusammenzudenken, weil das ja nicht passt. Denn wenn es Leid gibt und diese drei Attribute stimmen, dann ist Gott entweder nicht allmächtig, das heißt, er kann das Leid nicht aufhalten und es passiert, ohne dass er das irgendwie einschränken könnte. Gut, damit könnte ich leben, aber es ist ja eine unserer Grundfesten, zumindest christlicherseits, aber auch in anderen Religionen, dass dass Gott eben allmächtig ist. Sonst habe ich eben einen nicht potenten oder einen eingeschränkt potenten Gott. So, kann man wollen, will aber wahrscheinlich keiner. So, oder aber er ist allmächtig und allwissend, aber er ist gar nicht gütig, sondern er ist ein strafender und ein rachsüchtiger Gott. Das ist so ein bisschen auch die Frage, die Luther umgetrieben hat. Wie kann ich eigentlich vor einem allmächtigen und allwissenden Wesen überhaupt irgendwie bestehen? Und kommt ja dann zu dem Schluss, dass man das durch Taten irgendwie gar nicht tun kann. Das ist also völlig unmöglich, weil Gott mich immer schon irgendwie be- und oder auch verurteilt hat. So, und das ist es. Also dann ist er halt kein gütiger Gott, sondern ist er willkürlich. Das ist mehr so die altgriechische mythologische Variante, ne? Also Götter, die im Grunde genommen sehr, sehr menschlich sind und ihren jeweiligen gerade konkreten Zielen irgendwie hinterherrennen oder sich aber auch von sehr menschlichen Emotionen und inneren Haltungen irgendwie leiten lassen und da nicht drüber stehen. Also all Güte wäre dann auch weg. Das widerspricht auch übrigens dem, was wir aus dem Neuen Testament mitbekommen haben. Ist also sehr, sehr schwer irgendwie sich vorzustellen. Oder aber er ist allgütig und allmächtig, aber er kriegt nichts mit. Also das Leid passiert ohne sein Wissen. Das ist auch sehr schwer vorzustellen, weil irgendwie aus Allmacht, Allwissen so ein bisschen folgt. Ist also sehr, sehr schwer. So, und die Diskussion, wie können wir diese drei Attribute halten und das Leid erklärbar machen, ist im Grunde genommen das, worum immer gerungen wird. Und dann gibt es halt verschiedene Formen, das irgendwie umzusetzen. Also Leibniz, von dem Florian vorhin schon sprach, hatte halt dann die Idee, ja gut, weil das so ist, also weil Gott diese drei Attribute hat, ist die Welt, in der wir leben, die allerbeste. Es gibt einfach keine bessere. Die beste aller Welten sieht aus wie die, in der wir leben. So. Das hat schon was, wie ich finde, Camus-artiges. So, wir müssen halt mit dem, was wir haben, müssen wir klarkommen. Und das ist jetzt so.
Und darüber, du meinst Albert Camus und den Mythos des Sisyphos. Und
genau,
wir müssen uns Sisyphos so als glücklichen Menschen vorstellen.
Exakt. Nur,
danke.
Ja. Genau. Entschuldigung. Ja, vollkommen richtig. Also Camus hat irgendwann ich weiß gar nicht mehr.
Selber Atheist, ne? Ganz
ja.
Genau deswegen.
Genau, also.
Der Mensch in der Revolt, ja.
Führe ich aus, Flo, bitte, mach. Ich muss ja nicht immer nur ich reden.
Also Camus, so ein Beispiel für einen aufgeklärten, also der war ja Schriftsteller und Philosoph, ursprünglich aus Nordfrankreich, Nordafrika, also als das noch französische Kolonien waren. Und der hat sich auf literarische Weise halt sehr ausführlich in mehreren Werken mit dem Phänomen des Leidens beschäftigt und hat dann seine agnostische oder atheistische Antwort darauf entdeckt, die sehr nah dran ist an dem, was, wie Marc gerade schon sagte, an dem, was Leibniz halt auch schon gesagt hat. Also der hat halt zum Beispiel gesagt, Sisyphos, ne, das ist ja der griechische Mythos, also von dem Typen, der muss immer diesen fetten Felsbrocken den Berg hochrollen, das ist seine göttliche Strafe, und immer wenn er oben ankommt, dann entgleitet ihm das Teil und rollt wieder ganz runter zu Tal und er muss hinterher und wieder von vorne anfangen. Und das geht quasi in alle Ewigkeit immer so weiter. Und das ist ja quasi sinnlose Arbeit auf ewig, anstrengende sinnlose Arbeit auf ewig ist ja quasi die, ist ja quasi Leid, extremes Leid. Zumindest auf der Ebene des griechischen Mythos noch. Und Camus ist jetzt hergegangen und hat gesagt, naja, also gut, jetzt müssen wir uns den Sisyphos genauer anschauen und so weiter. Wenn der tatsächlich irgendwie im Augenblick lebt, ne, und wirklich eben nicht daran denkt, dass ihm der Felsen am Ende wieder runterrollt, dann kann es trotz allen Leidens und trotz des wiederkehrenden Leidens schon sein, dass der eigentlich sein Leben doch noch als sinnvoll empfindet, dieser Sisyphos. Also der Camus hat sich dann zu der Spitzenaussage gebracht, zu sagen, man muss sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen. Und das ist halt eben der Versuch, überhaupt auf das Leid eine Antwort zu geben. Nämlich indem der Mensch, also die einzige Antwort, die der Mensch haben kann auf das Leid hin, so Camus, und ich persönlich im Übrigen finde das ganz haargenau so, ist auf jeden Fall das Leid zu beklagen und dagegen zu revoltieren. Also der Mensch in der Revolte ist ein weiterer Titel von Camus, der genau das quasi auch wieder hat. Naja gut, also sieht man, die Frage ist gar nicht nur eine theologische nach dem Leiden, sondern natürlich auch eine philosophische. Jetzt sind wir schon wieder 30.000 Mal.
Aber das macht doch gar nichts. Abschweifen ist Teil dieses Podcasts, sonst würden wir 10 Minuten reden.
Jetzt aber nochmal die Maike, ne? Also ich meine, du bist ja quasi vor gar nicht allzu langer Zeit mit voller Absicht wie soll
und
ich jetzt sagen?
Sehenden Blickes.
Und ja, vor allem auch sehenden Blickes. Weil, also du bist ja genau, also mit Absicht und Einsicht hast du dich ja entschieden, doch irgendwie quasi es lieber christlich zu probieren mit dem Leben. Und jetzt frage ich mich, also wie genau war da der Übergang? Also war das ein Sprung zwischen der früheren Maike, die gesagt hat, ja klar, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ne? Dass es Gott gibt, wegen dem Leid, so wie wir das jetzt gerade hatten. Und jetzt bist du, also was hat sich geändert für dich? Oder wie nimmst du, sagen wir mal, auch die religiösen InsiderInnen wahr? Wie gehen die deiner Meinung nach mit dem Leid um? Aber vielleicht fängst du bei dir an, wenn das okay ist. So.
Ja, also ich glaube, etwas ausführlicher machen wir das nochmal irgendwann in einer eigenen Folge, ne? Wenn wir mal ein bisschen so meinen Weg in diese Kirche und in den Glauben rein nochmal ausführlicher beleuchten. Aber das passt jetzt natürlich trotzdem. Also ich habe ja eben am Anfang erzählt, dass ich auch diese typischen Fragen gestellt habe. So war, ne, hatten wir ja, warum lässt Gott das zu? Und eben, was Marc jetzt ausgeführt hat, die Annahmen, dass Gott allgütig, allmächtig und allwissend ist und so. Für mich hat sich der Weg hat tatsächlich auch was mit Leiden zu tun, mit einem Verlust, den ich eben in der Familie erlebt habe, mit einem Todesfall, der mich dann eben dazu gebracht hat, diese Fragen einfach nochmal zu stellen. Also und dann eben auch wirklich dezidiert den gläubigen Menschen und den christlich gläubigen Menschen. Und da habe ich eben sehr verschiedene und unter anderem aber auch sehr hilfreiche Antworten bekommen, die eben nicht versucht haben, da irgendwas weichzuspülen oder so, sondern die mir vermittelt haben, also diese Menschen haben mir schon vermittelt, du kriegst diese einfache Antwort nicht. Und das hätte vielleicht andere weggejagt. Und für mich war das so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, es ist vielleicht auch eine falsche Annahme zu denken, dass religiöse Menschen diese einfachen Antworten haben. Und was mir jetzt im Detail geantwortet wurde, das kann ich jetzt so schnell gar nicht mehr abrufen. Aber es waren eben im Grunde das, was Marc auch im Vorgespräch schon mal gesagt hat, eben eher die Ideen zu schauen, welche Hilfestellung kann man bekommen durch Rituale, durch Gespräche, durch Gebete und auch durch Anklagen und das Leid auch wirklich auszusprechen, um mit dem Leid fertig zu werden. Vielleicht wird man es auch nie, aber dass es eben einen Platz im Leben hat, dass es eben nicht so, wie man es eben häufig in der heutigen Zeit so erlebt, immer darum geht, es muss immer alles wieder gut werden und irgendwann wird alles besser, sondern dass es auch richtig und wichtig ist, dass man das Leid auch annimmt, aber dass man es eben so, wie Flo eben auch gesagt hat, wirklich, dass es auch gut und wichtig und richtig ist, dass man wirklich auch die Klage rausschreit, wenn es auch mal sein muss. Und da haben mich zum Beispiel die Psalmtexte auch sehr beeindruckt, dass man da eben wirklich eben auch in der biblischen Welt schon lernt, die Menschen haben Gott im schlimmsten Fall sogar verflucht. Die haben mit Gott gehadert, Gott angeklagt. Sie haben auch ihren eigenen Glauben angezweifelt. Und da wurden im Grunde diese biblischen Erzählungen wurden für mich auf einmal viel lebendiger und hatten dann, in dem Moment hatten die auf einmal was mit meinem eigenen Leben zu tun. Und das war vielleicht ein möglicher Weg, diese Frage nach der, also warum gibt es dieses Leid, die nicht eben mit einer kausalen Frage zu beantworten, sondern eben die sie mitzunehmen und weiterzutragen. Weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht.
An der Stelle, ich in dem anderen Podcast, wo ich ja manchmal mitmachen darf, beim Troja Alert, höre ich ja nicht auf, mich zu wiederholen. Man muss sich biblische Geschichten vorstellen in der konkreten Situation, wie sie erzählt worden sind. Ja. Ja, also das ist natürlich eine Buchreligion, klar, aber es ist eine Buchreligion, damit der eine Typ im Dorf, der lesen kann, allen anderen diese Geschichte vorliest. Das heißt, da ist der Text, aber das Leben kommt erst dadurch rein, dass da eben einer steht, der sagt, okay, und jetzt führe ich euch das vor, lese euch das vor, gebe die Geschichte weiter. Und es ist ja auch durchaus nicht so, dass das Neue Testament quasi irgendwie vom Himmel gefallen irgendwie irgendwo gelandet ist, sondern das sind erstmal Erzählkreise, die nur mündlich tradiert werden. Das heißt also, das ist erstmal so eine Geschichtenerzählung, die da stattfindet. Und die hat natürlich etwas mit den Menschen zu tun und ihrer jeweiligen konkreten Situation. Das kommt von Menschen und wird an Menschen weitergegeben. Und darin werden Erfahrungen mit und über Gott weitergegeben. So, und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass man sich vor Augen führt, dass das jetzt nicht irgend so ein fertiger Text ist, den man halt irgendwie wahlweise verstehen oder nicht verstehen kann, sondern dass man den, erst, also ein Schlüssel zu diesem Text, eine Möglichkeit, den zu verstehen, ist dann gegeben, wenn man eine konkrete Situation vor Augen hat. So, und ein Mensch, der, also wenn wir uns einen Menschen vorstellen könnten, der noch nie Leid erfahren hat, der wird mit Psalm halt relativ wenig anfangen können. Ne? So.
Ja, wahrscheinlich.
Also an der Stelle. Ist dir mal irgendwann begegnet, Maike, dass jemand zu dir sagte, naja, Gottes Wege sind unergründlich?
Ja, schon. Ja, ja.
Also das ist ja so, ich denke immer, eigentlich ist das ein total weiser Satz, weil es stimmt halt, aber das ist so, für mich klingt das immer so wie die Anerkennung von dem pädagogischen Gott und der völligen Verzweiflung und Machtlosigkeit gegenüber diesem pädagogischen Gott. So, ja, klar, der macht halt, was er will. Sein,
ja.
Genau, der macht halt, was er will, aber boah, ist halt so, müssen wir mit leben. So,
ja.
Gibt natürlich auch die positive Variante, ne? So, die Wege Gottes sind unergründlich und was der dir Gutes tut, das muss man weder verstehen, noch kann man das nachvollziehen. Man kann einfach dankbar sein, so wenn er was Gutes widerfährt, aber.
Genau.
Als Antwort auf Leid, also wenn da einer vor dir sitzt, der gerade irgendwie durch eine harte Krebserkrankung seine Ehefrau verloren hat, da ist das jetzt halt kein hilfreicher Satz. Mal so gar nicht, ne? Das ist mehr so, nee,
ja, das, sie halt wieder klarkommt. Eben das, ja, und das ist das, was man natürlich, was man von außen eben oft von den Kirchen so erlebt, dass es dann eben oft auf dieser Floskelebene bleibt. Also das, was so, ich sag mal, einfach so grob so nach außen dringt. Ja. Da muss man schon ein bisschen tiefer gucken und ein bisschen weiter rein sich wagen, um im Grunde auch dann in richtigen Gesprächen mit bestimmten Leuten dann eben auch sehr, sehr, sehr verschiedene Antworten zu bekommen. Und Flo hat es ja eben auch gefragt. So, also es war oder ist bis heute natürlich auch einfach sehr, sehr, sehr unterschiedlich, so wie eben auch in der nicht-religiösen Welt, wie mit Leid umgegangen wird. Und es gibt auch, also in meinem Umfeld, in der Kirche mittlerweile, habe ich schon auch Menschen kennengelernt, die durchaus noch dieses strafende pädagogische Gottesbild auch haben und das jetzt auch aktuell wieder auf Corona beziehen, da entstehen manchmal auch wirklich wilde Diskussionen, wo man dann auch einfach merkt, okay, das es gibt keine eindeutige es gibt keine eindeutige Klarheit dazu.
Ja, und kann man es Leuten verdenken, ne? Also wenn sie mit so
einem, nein, natürlich nicht.
Wenn Religion benutzt worden ist als pädagogisches Instrument, dann ist das irgendwie eine logische Folge. So.
Ja.
Wir haben ja gerade schon erklärt, warum das ein Problem darstellt. Deswegen ist so als kurzer Blick aus der konkreten Seelsorge, finde ich es immer ganz wichtig, dass dieses Mitfühlen deutlich gelebt wird. Also wenn ich da den Eindruck habe, mein Gegenüber hört mir nicht zu, dann ist er mir halt eben auch keine Hilfe. Aber Menschen, die wahrhaft mitfühlen können, ja, die mit, dass das Leid nachempfinden können, ohne mit zu leiden, also ohne auch wirklich am Stock zu gehen, ja, sondern wirklich Empathie beweisen, dann finde ich das immer einen sehr, sehr wichtigen, hilfreichen und sehr christlichen Akt tatsächlich. Also das ist so das, was Kirche sein sollte, finde ich immer.
Ja, da so in die Richtung gingen meine Gedanken jetzt gerade auch. Wir schließen quasi an frühere Folgen, die wir schon mal hatten, als es irgendwie um Krankenhausseelsorge ging und als es um Hospizarbeit ging. Und ich finde also, der Hinweis, Marc, auf konkrete Seelsorge ist ein super hilfreicher, weiterführender und wertvoller. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich komme irgendwie in eine Familie, wo jemand früh und ganz besonders schäbig gestorben ist und ich soll da die Beerdigung machen, und ich würde mich jetzt dahinstellen und würde den Leuten erzählen, ja, das hat ja natürlich alles irgendwie auch seinen Sinn und schauen sie mal und wer weiß und ist überhaupt alles auch wird wieder gut und so weiter. Also ich persönlich denke mir, wenn mir so einer käme, in so einer Situation, ne, dann, also ich weiß nicht so, dann würde ich mir halt auch denken, so, weißt du was, geh mir von den Füßen, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Das ist kein Trost, das ist einfach, ich fühle mich einfach nicht ernst genommen in dem, was ich jetzt gerade erlebe. Und es ist für mich einfach total sinnvoll und ich bin total kaputt und traurig und wütend, möglicherweise auch darüber, dass das jetzt gerade passiert. Und ich kann es einfach zum Geier überhaupt nicht verstehen. Und jetzt, pass auf, jetzt ist halt das Geheimnis guter Seelsorge, glaube ich, wäre jetzt eben gerade, man denkt immer, man macht nichts, wenn man den Leuten dann nicht sagt, ja, guck mal, also den Leuten nicht einen Ausweg bietet, ne? Mhm. Und sagt, guck mal, man müsste das so und so verstehen und dann wird auch das, ne, Licht am Ende des Tunnels und so weiter. Aber das stimmt nicht. Also für mich, in meiner Erfahrung.
Es ist oft so ein Reflex, glaube ich, aber einfach, dass ja, man das denkt, man müsste was bringen.
Ja, genau. Aber wirkungsvoll ist, Marc hat das mit dem Mitleiden gesagt, das fällt mir manchmal schwer, weil ich, also gerade wenn ich jetzt irgendwie, ich habe so ein, zwei Fälle vor Augen, der kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen, was das bedeutet für die Familie, wenn der Familienvater, der immer der Macher gewesen ist, von einem auf den anderen Tag wegen Autounfall jetzt das ist, was mein Freund, der Altenpfleger, sonst Gemüse nennt. Ne? Also quasi, der kriegt noch was mit vom Leben, aber kann sich nicht mehr ausdrücken und liegt halt im Bett und muss gewendet werden und so weiter und von einem auf den anderen Tag. Und das geht dann jetzt jahrelang so, ne? Bis der dann irgendwann stirbt. Ich stehe daneben und ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, was das bedeutet für die Familie. Aber was ich sehr wohl kann, ist auf jeden Fall da sein und dabei bleiben und dem Impuls widerstehen, da jetzt irgendwas noch dazu sagen zu wollen.
Und ich fand das so schön in unserer Ausbildung damals, als es um das Trauergespräch ging oder das Krisengespräch, ja. Und die erste, ich weiß noch, das stand da so, ne? Und das erste, was Sie bitte machen, ist Mund halten, zuhören.
Ja, das ist das Wesentliche.
Klar. Und wenn ihr gegenüber sprechen möchte, dann wird es das tun. Und wenn es schweigen möchte, wird es das tun. Und dann schweigen Sie mit. Und dann
schweigen wir mit.
So.
Genau. Klar.
Ja.
Und das ist übrigens jetzt, ich mache immer gerne wieder den Salto zurück in die Bibel, weil es ist ja heute, glaube ich, auch so ein bisschen mein Job. Also
wir haben jetzt eine Aufgabenaufteilung, das ist auch neu für
mich. Nein, das ist aber Gott sei Dank ist alles so ein bisschen neigungsbasiert auch, ne? Also ich habe ja eine große Zuneigung für die Heilige Schrift, insbesondere fürs erste Testament, genau, und da gibt's ja ein ganzes Buch, also abgesehen davon, dass es sich durch die Psalmen zieht, dass es sich durch die Prophetenbücher zieht, dass sich diese ganze Frage nach Rechtfertigung Gottes oder der Mensch und das Leid und so weiter, da gibt's ja ein ganzes Buch, was quasi nichts anderes behandelt als nur das und wo drin auch quasi alle Stufen von Umgang mit auch theologisches Nachdenken über Leid und Mensch quasi in einem Buch drin sind, weil das halt auch, das war mal sehr einfach und kurz, also die Rede ist vom Buch Job, ne? Also vom Buch Hiob. Mhm. Der älteste Teil davon ist quasi einfach nur die Geschichte, da ist ein super frommer Mann und der lebt so vor sich hin und dem geht super gut und der hat also ganz viel Vieh und ist happy verheiratet und hat Söhne und Töchter und alles ist super und der ist halt ganz versucht, also einfach ein guter, gottesfürchtiger Mensch zu sein. Und wie gesagt, das ist jetzt so eine Art Märchen, das ist so eine Erzählung, genau. Und Gott freut sich, dass der Job da so ein toller Typ ist. Und eines Tages bekommt Gott Besuch vom Verwirrer, also vom Satan, vom Teufel irgendwie. Also was das jetzt alles bedeutet, man darf das alles nicht so, das sind literarische Bücher sind das. Ne? Wird also quasi auf erzählerische Art wird nachgedacht über Dinge des Lebens. Und dann sagt der Teufel also zu Gott, ja, immer ist kein Wunder, dass der Job so ein frommer Diener von dir ist, dem geht es einfach zu gut, ne? Dem geht es einfach richtig gut. Und ich sag dir, wenn es dem mal nicht so gut geht, dann wirst du schon sehen. Er wird aber ganz schnell von dir abfallen und dann bleibt nicht viel über von deinem tollen Diener Hiob. Und dann sagt Gott, ach, weißt du was, ja, dann bitteschön, du darfst gerne also alles kaputt machen, was der Hiob so hat. Du kannst seine Familie töten, du kannst sein Reichtum zerstören, du kannst ihn auch wirklich todkrank machen, du darfst ihn halt nur nicht umbringen. Ne? Das ist alles. Und dann sagt der Teufel, ja, super, sehen wir mal zu. Und ich sag dir, der wird dich noch verfluchen, ne? Also dich, Gott. Und das passiert dann auch und scheibchenweise wird Hiob dann sein ganzer Wohlstand und seine ganze Gesundheit und seine ganze Familie und alles wird ihm genommen. Und seine Frau steht die ganze Zeit daneben und sagt, ja, guck mal, jetzt, ich weiß gar nicht, warum du immer noch so sehr an diesem Gott hängst, jetzt verflucht er noch endlich und stirb in Frieden. Aber Hiob wird halt gezeichnet als die Person, die auch angesichts des Leides immer weiter an Gott festhält. So, das ist quasi die Urfassung im Buch.
Naja, und der auch wirklich bis zum Ende standhaft dabei bleibt, ich habe nichts gemacht, ich bin wirklich unschuldig, ich bin unfehlbar quasi. Also,
genau, das sind dann die Jüngere, Hiob hat nämlich drei Freunde, wie war das? Wir wissen das von Zenger, ne?
Ja,
Eliphas, Bildad und Zophar, oder so hießen die, Eliphas, Bildad. Genau, und die kommen jetzt an und das also wunderschön literarisch komponiert und halten jeder eine Rede und sagen, versuchen im Hiob, genauso wie wir das jetzt. Also deswegen ist das so ein cooles Buch, genauso wie wir das jetzt auch tun und genauso wie das auch dann philosophisch-theologisches Nachdenken über Theodizee auch versucht schon, versuchen ihm jetzt zu erklären, wo das Leid denn herkommt. Also er hat doch irgendwie was gemacht oder irgendwie seine Vorfahren waren scheiße und Job, also am schlimmsten ist immer Jobs Frau, die immer noch sagt, ja, also... Ja, jetzt verflucht er endlich Gott und stirb in Frieden so, aber Hiob, genau wie Michael sagt, der bleibt dabei und sagt, nein, ich habe nichts gemacht, das Leid, das habe ich mir nicht selbst zugefügt, es kommt einfach so über mich und ich verfluche aber Gott trotzdem nicht.
Wo wir übrigens wieder, wo in dieser Geschichte schon wieder deutlich wird, ne? Also das Leid, er hat nichts getan, es ist einfach nur so ein Wettbewerb zwischen Gott und Satan und er hat nichts, wirklich gar nichts gemacht, um dieses Leid zu verdienen. Da wird, wo du vorhin schon sagtest, es bröckelt schon im Alten Testament, also der Tun-Ergehen-Zusammenhang ist bei Hiob schon komplett ausgehebelt.
Ja, genau und ganz genau, also diese ganzen Erklärungsversuche, die bleiben halt einfach mehr und mehr bröckeln die weg und die Freunde, die den Hiob da in seinem Elend besuchen, die stellen halt auch fest, okay, also wir können eigentlich nichts dazu sagen, ne? Und am Ende ist dann halt quasi die Reaktion des Hiob auf das Leid hin. Ich glaube, das ist Hiob selber, der das sagt ganz am Ende. Also fällt ihm dann auch nichts mehr ein und er sagt dann halt, okay, ich lege meine Hand auf meinen Mund und sag nichts mehr dazu, weil es mir halt es bleibt mir natürlich auch eine offene Frage, aber ich kann es nicht ohne weiteres einfach jetzt Gott anlasten und ihn dafür verantwortlich machen, genauso wie ich sonst überhaupt niemanden dafür verantwortlich machen kann. Der weiß natürlich nichts von der Wette zwischen dem Teufel und Gott und er macht noch nicht mal jetzt den Teufel oder irgendwie das Böse dafür verantwortlich, ne? Sondern er sagt einfach nur, okay, meine Reaktion darauf ist, Ich beklage das, aber ich komme nicht weiter, als am Ende dann doch zu schweigen.
Wir haben ja an der einen oder anderen Stelle schon mal wieder erzählt, dass die Geschichten und die Bücher der Bibel eben auch ihre Entstehungsgeschichte haben und dass da eben auch mehrere Autoren dran beteiligt sind. Und ich finde, bei Hiob kann man das immer wunderschön sehen, weil die Endredaktion vom Buch Hiob versucht, irgendwie diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang zu retten, weil am Ende der Geschichte, also seine Frau ist, die ist tot, die stirbt, ne? Flo?
Oh Mann.
Ich meine, die Frau stirbt. Seine Kinder sterben auf jeden Fall, seine Diener sterben, sein Haus ist weg und sein Vieh stirbt auch. Das weiß ich sicher, bei der Frau war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und er kriegt alles, ich glaube, in zwei- oder dreifacher Form besser zurück.
Also ja, er kriegt nicht sogar siebenfach.
Ja, oder sieben, heilige Zahl, genau, also siebenfach. Also er kriegt irgendwie mehr Kinder, mehr Vieh, mehr Häuser, mehr Diener und wahrscheinlich kriegt er auch entweder eine Frau, die siebenmal hübscher ist als seine vorherige, oder er kriegt sieben Frauen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich müsste es selber nachlesen. Und das finde ich immer, also das fand ich immer mega schräg, weil wenn man die Geschichte erstmal, wenn man die ohne diesen Background liest, dann kriegt man so den Eindruck, das ist übrigens auch etwas, so ein Umgang mit Leid, den kenne ich jetzt tatsächlich von zu Hause noch. So dieses, es muss erst schlimmer werden, bevor es besser wird, ne? Also eine Sache ist erst dann gut, wenn man sie durchlitten hat. Wenn man nicht gelitten hat, dann ist es nicht gut. Und wenn der Hustensaft nicht scheiße schmeckt, dann wirkt er nicht. So, ne, kennt ihr. Und
ja, und das ist halt auch wieder zynisch innen
ja, drin. Natürlich. Schon wieder, ne? Ja, natürlich. Natürlich ist es das. Aber das ist so, also und mit diesem Ohr habe ich das immer früher gehört und ich fand es immer ganz schlimm. Weil die Konsequenz aus dieser Denkweise ist natürlich, dass du das Leid anstrebst. Also du willst da rein, weil du glaubst, dass du, wenn du aus dem Leid hervorgehst, dass es dir dann wieder gut geht. So, das ist, also du suchst nicht den Weg aus dem Leid, sondern du suchst den ins Leid rein. Und das fand ich immer schräg. Und hat auch wieder, also wir sind dann wieder, ich hab ja von damit angefangen, wir sind dann wieder bei einem nicht allgütigen Gott. Also Hiob hat ja auch schon ein Attribut aufgegeben. Ja, er ist allmächtig, er ist allwissend, aber allgütig ist er nicht, weil sonst hätte er dem Teufel gesagt, hör mal, da ist die Tür, verzieh dich.
Naja, wie gesagt, von dem Teufel weiß der ja gar nichts. Ne?
Ja, ich weiß nicht, aber Gott schon. Ja. So, ja. Und also da, das ist, daran bleibt es wieder. So.
Marc.
Ja, bitte?
Du wolltest noch zeitgenössische theologische
genau,
Antwortversuche auf die Theodizee-Frage nochmal ansprechen.
Genau, weil wir bewegen uns quasi mit der Theologie durch die Zeit in dem, was wir so ansprechen. Ich hatte ja vorhin ganz kurz schon Leibniz angesprochen und ja, da muss man halt mit umgehen können. Also wie gesagt, dieser Camus-artige Ansatz, den er so hatte. Die Entgegner oder Entgegnungen auf ihn sind halt geprägt von, das kannst du doch nicht ernst meinen. Ja, also guck dir den Ku Klux Klan an, guck dir die Faschisten an, guck dir das Leid unterm Kommunismus in Russland an. Das ist doch also objektiv nicht gut. Ja, Voltaire hat sogar eine Novelle geschrieben, Candide und oder der Optimismus als Antwort auf Leibniz. Also das ist wirklich so dieses heute würde man sagen, what the fuck? Oder seriously? So, das kannst du nicht ernst meinen. Also bei aller Liebe nicht, wenn du dir die Welt anguckst und wir mit unserem begrenzten menschlichen Erkennungsvermögen können schon sehen, dass das keine gute Welt ist, dann kannst du uns doch nicht erzählen, dass das hier die beste Welt ist. Die Antwort darauf natürlich wäre dann wieder zu sagen, du hast gar keine Ahnung, ob das die beste Welt ist, weil du bist nicht Gott und der hat einen größeren Horizont als du, was nichts anderes ist als eine Variante von Gottes Wege sind unergründlich und damit keine Antwort. So.
Ja, darf ich da noch mal kurz bitte dazwischen, weil das schließt bitte, eigentlich bitte noch mal an die Hiob-Geschichte an, die nämlich bevor ja alles wieder mehrfach wieder gut wird bei ihm, erlebt er ja noch was, weil er ja am Ende, also nach diesen Streitgesprächen mit den Brüdern, mit den Freunden, klagt er ja Gott auch direkt selber an und dann gibt es auch Dialoge mit Gott und dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also ich habe das vor sehr, sehr langer Zeit mal gelesen, dieses Buch, gibt es quasi wie so eine Art Gottesschau, die Hiob quasi geschenkt wird, dass er dann mit Gott einmal ja wie so eine Art virtuelle Reise macht und sieht, wie riesig alles ist und wie unbegreiflich und so, und dass er dann ja diese Art demütige Erkenntnis hat, dass er eben nichts wissen kann. So, also ich weiß nicht, ob ich es richtig wiedergebe. Aber erst in dem Moment kann er dann auch loslassen und sagen, ja gut, es liegt eben wirklich alles in Gottes Hand.
Du rechtest mit mir, der ich die Welt schaffe und den Leviathan, also das Riesenungeheuer im Meer spielen lasse und so weiter. Also du guckst dir das, genau, diese virtuelle Reise, genau. Und daraufhin sagt er dann, okay, gut, dann lege ich meine Hand auf meinen Mund, weil ich da wirklich nichts dazu sagen kann, ne?
Genau.
Aufgrund der Komplexität allen Daseins.
Was natürlich aus einer nichtgläubigen Perspektive auch wieder unfassbar zynisch ist, ne? So, hör mal, ich bin viel mächtiger als du, was willst du mir eigentlich sagen? Das ist ja kein Argument.
Ja? Ja, genau.
So, also mit dem gleichen Argument könnte sich ja, keine Ahnung, ein Staatsoberhaupt hinstellen und sagen, ihr kennt alle meine Perspektive nicht, Ruhe jetzt. Was übrigens kein unbekanntes Argument ist. Ja,
nee, es ist sehr menschlich.
Ja, natürlich. Ja. So, jetzt, ich würde einmal kurz noch so zwei, drei Sachen, kurz Schlaglichter eben einmal werfen wollen. Das eine Argument, was dann noch, was immer kommt, ist aber alles immer die gleiche Variante und immer eine Unterart vom pädagogischen Argument ist, einmal, wir brauchen das Leid, um das Schöne sehen zu können, weil wir das Schöne und das Gute nicht wertschätzen können, ohne dass es Schattenseiten gibt. Also Licht ist nur da, wo Schatten ist. Das ist Art 1. Dann, wir brauchen das Leid, um spirituell zu wachsen. Und Nummer 3, Gott will mit uns irgendwo hin, nicht? Und damit wir zu einem richtigen Menschen werden, müssen wir das Leid durchleben, weil zum Menschsein Leid gehört. So. Und auf alle drei Argumente ist die Antwort immer die gleiche. Gott ist allmächtig, er hätte es anders machen können. Warum hat er sich dafür diese Variante entschieden? Er hätte es auch irgendwie nicht so tun müssen. Und wie gesagt, das sind alles Unterarten vom pädagogischen Argument und damit, wir haben es am Anfang gesagt, natürlich immer so ein bisschen zweifelbehaftet, beziehungsweise einfach an der Stelle rennt es irgendwann eben in die Sackgasse, ja, so dieses Argument, weil dass ich die Schönheit nicht erkenne, ohne dass ich das Leid gesehen habe. Ja gut, aber das hätte man auch anders lösen können. Außerdem ist damit nicht zu erklären, dass man wirklich so viel Leid braucht. So einmal hätte ja gereicht oder zweimal, aber vielleicht nicht unbedingt so unglaublich oft. Das Gleiche gilt für das spirituelle Wachstum, weil sich halt auch nicht erkennen lässt, dass Menschen, die Leid durchlaufen haben, jetzt unfassbar spirituell gewachsen wären. Ganz im Gegenteil. Gerade aus der modernen Psychologie weiß man, dass erfahrenes Leid eigentlich später im Leben, speziell wenn es in Jugend- und Kinderjahren erfahren wurde, Leid wiederum nach sich zieht, weil es erlernt wird als Problemlösungswerkzeug. Und sowas wie Gott will mit uns irgendwo hin und wir haben was zu erlernen, ist einfach nur das klassische pädagogische Argument. Also das erstmal so zu diesen dreien.
Genau, weil wir halt immer wieder da so landen, lade ich dazu ein, nochmal kurz, also jetzt systematisch nachzudenken und nochmal kurz auf dieses Allmachtsdingen zu gehen. Marc, du hast des Öfteren gesagt, Gott hätte das alles anders machen können, hat er aber nicht. Deswegen frage ich dich jetzt mal, wie groß ist deine Freiheit?
Ja, genau.
Also deine Mark. Ne? Wie groß ist deine Freiheit?
Da landen wir nämlich genau bei diesem Ding. Ich habe einen alten Begriff wieder entdeckt, den ich gar nicht mehr im Kopf hatte, nämlich Zimtzum.
What?
Ja, großartig,
ja, das
oder?
Ist ein kabbalistischer Begriff.
Ah,
ja,
okay.
Großartig. Ja.
Genau, kommen richtig. Wir gleich, ja. Der sowas wie Zusammenziehung oder Rückzug bedeutet. Und folgendes meint.
Ist hebräisch, ne?
Ist, genau.
Also Zimtzum, der Rückzug Gottes, ne?
Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht mehr, in welchem Buch ich das gelesen habe. Es gibt eine wunderschöne Geschichte, wo sich der Papst mit jemandem unterhält und auch die Frage gestellt bekommt, warum gibt es das Leid in der Welt? Und der Papst antwortet, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Sohn und Sie stellen diesen Sohn auf ein Skateboard und er soll Skateboard fahren lernen. Oder Sie sitzen auf ein Fahrrad und Ihr Sohn soll Fahrrad fahren lernen. Halten Sie ihn die ganze Zeit fest, worauf sein Gegenüber antwortet, natürlich tue ich natürlich nicht, so, weil dann lernt er es ja nicht. Und der Papst sagt, eben, und das Gleiche macht Gott mit uns. Also Gott nimmt sich absichtlich zurück, er ist allmächtig, allgütig und allwissend, aber er nimmt sich absichtlich zurück, damit wir Freiheit haben, damit wir wirklich frei sind. Und zu einer echten Freiheit gehört eben auch Leid, Leid zu verursachen und Leid zu erfahren. So, darauf wollte
also
ich gerade raus.
Genau, also man würde ja sozial einfach sagen, also meine Freiheit hört da auf, wo die Freiheit eines anderen von meiner Freiheit eingeschränkt wird. Ne? Und das wäre jetzt quasi das genau dasselbe, was du gerade auch gemacht hast. Das kann man tatsächlich mal hernehmen und auf Gott übertragen und sagen, wenn Gott Geschöpfe will, die halt nicht einfach nur lustige Marionetten sind, mit denen man so, die man so hin und her schieben kann und so weiter, das ist ja am Ende dann tot und langweilig, ne? Also welchen Grund sollte ein schöpfendes Wesen haben, sich so etwas herzustellen, ist ja langweilig, ne? Man wäre ja doch wahrscheinlich eher auch eine Art Gegenüber und was Ernsthaftes. Und wir erfahren uns halt irgendwie dann eben als irgendwie gibt es möglicherweise tatsächlich sowas wie Freiheit. Zumindest im Sozialen, ne, gibt's sowas zum Beispiel. Genau, und dieses Beispiel mit dem Skateboard oder mit dem Fahrrad ist ganz gut. Allerdings bleibt im Hintergrund natürlich immer noch so ein bisschen so dann wieder der pädagogische Gott, ne? Der möglicherweise auch schon einen Plan hat und weiß, am Ende fahren die Menschen halt Fahrrad, ne? Oder können auf dem Skateboard stehen bleiben und wahrscheinlich noch die geilsten Kunststücke machen. So. Und das ist jetzt halt, das ist halt vielleicht was, was ich versuchen würde, dazu zu denken. Diese Sicherheit, also wenn Gott es mit der Schöpfung, also mit uns allen ernst meint, die, also Gottes Rückzug in sich selbst ist das Zimtzum so groß, dass sogar diese Sicherheit nicht mehr existiert, ne?
Ja, und also ich finde diesen Gedanken halt, auf der einen Seite ist er hochcharmant, weil Gott uns total viel zutraut und wir halt selber irgendwie sein dürfen, ne?
So, aber das ist halt das unfassbares Risiko für Gott, ne?
Es ist ein Risiko.
Du kannst halt auch vom Skateboard fallen und dir den Schädel brechen.
Ja, das muss er in Kauf nehmen. So, und das hat, also das erklärt so ein bisschen so dieses Gott greift ein. Das ist ja immer was, was auch eine Kernaussage von gläubigen Menschen und von Kirche ist. Irgendwie Gott ist immer noch aktiv und Gott greift auch aktiv ein.
Ja, ja, aber wie halt, ne?
Genau, wie, weil er kann halt so unglaublich viel nicht tun, weil sonst würde er
ja, und das höre ich auch sehr selten, muss ich sagen. Also das habe ich sehr, sehr wenig gehört in meinem ungefähr 4 Jahre andauernden Weg mittlerweile da.
So, also so die Variante, mit der ich ganz gerne konfrontiert werde, speziell auch so auf Exerzitien, ist halt, Gott ist halt da, Gott leidet mit und Gott redet mit dir und versucht dir irgendwie zu erzählen, so das und das wäre jetzt vielleicht irgendwie ein guter Weg oder so, aber ob du drauf hörst, ist halt deine Entscheidung. Das ist so ein bisschen der Versuch des Auflösens dieses Widerspruches. Ich finde immer, man kann das immer noch totschlagen mit, er hätte aber doch auch eine Welt schaffen können, die ohne Leid uns ihre Freiheiten lässt. Also, oder er hätte sich dagegen entscheiden können, die Welt zu schaffen, weißt du? Also er hätte diese Welt ja nicht schaffen müssen, er hätte sie einfach lassen können.
Ja, genau, aber das ist ja möglicherweise nicht der Fall. Und deswegen ist es vielleicht nochmal ganz hilfreich zu gucken darauf, wie die Welt wirklich gestrickt ist, weil dieses mit der Freiheit, das ist schwierig. Also ich frage mich manchmal schon, wie frei Menschen überhaupt wirklich, wirklich sind und sich verhalten können, Gutes und oder Böses zu tun, was das überhaupt auch sein soll, Gutes und oder Böses. Mhm. Also kleines, gar nicht so ungefährliches Beispiel. Wir hatten diesen sehr schrecklichen Vorfall in Trier vor einigen Tagen. Mhm. Wo also ein Mensch mit dem Auto durch die Fußgängerzone gerast ist im Zickzack und dabei 5 andere Menschen zu Tode gebracht hat. Nach allem, was ich gehört habe, kommt jetzt langsam raus, das war kein Islamist und auch kein sonstiger Extremist. Offenbar ist der Mensch psychisch krank und psychisch krank, ne? Und also fragt man sich an der Stelle dann schon, ne? Also wenn du wirklich psychisch krank bist, wie viel Freiheit hast du dann am Ende, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun, ne? Und was hätte dir unterwegs vielleicht, also was hätte den Unterschied gemacht und was hätte dafür gesorgt, dass du am Ende dann so eine Tat möglicherweise nicht tust? Oder was hat dazu geführt, dass du diese Tat tust? Und ich glaube, wenn wir anfangen, so zu fragen, dann wird es ganz schnell so unübersichtlich und so kompliziert, dass wir feststellen, dass es nicht so einfach ist, da jetzt quasi einen Schuldigen zu finden. Ich würde sagen, das Ganze wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es einfach eine Anhäufung von tragischen Geschichten ist, in denen Menschen natürlich auch sich schlecht und falsch verhalten haben und weiß ich nicht, was alles so passiert ist. Auf jeden Fall ich glaube, es ist nicht einfach, da jetzt noch irgendwie menschlich einen quasi jetzt auch juristisch Schuld festzustellen, so ohne weiteres. Ne? Das wird, glaube ich, sehr, 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 sehr kompliziert. Und dann lande ich tatsächlich wieder bei, wenn ich das denn will, bei der, die dem Ewigen, was ja angeblich diese Welt am Schaffen ist, und muss dann schon fragen, eigentlich sind wir ja dann doch gar nicht so mega frei, weil die Welt halt so ist, wie sie ist. Und ich sehe, und jetzt komme ich wieder mit Malum Physicum und Malum Morale, also das Malum Morale wäre ja eigentlich Theodizee-mäßig kein Problem. Man kann einfach sagen, böse Menschen machen böse Sachen. Das hat ja mit Gott nichts zu tun. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie ein Trio oder anders wie andere Leute mir angucke und so weiter, die sind vielleicht auch einfach total verspult in sich selbst und in ihrer Selbstwahrnehmung. Und noch der aller angeblich Gesündeste hat möglicherweise auch irgendwas Krankes in sich. Also in meiner Auseinandersetzung mit der Frage, bin ich am Ende zu dem Schluss gelangt, dass eigentlich kann ich den Unterschied zwischen dem Erdbeben, also dem Naturphänomen oder dem Tsunami oder dem Vulkanausbruch und dem Leid, was Menschen einander zufügen, kann ich den Unterschied eigentlich nicht mehr machen, weil es scheint mir eher so zu sein, dass das Malumorale, also das menschlich verursachte Leid, ein Spezialfall des Malum Physicum, also des natürlich auftretenden Leides ist. So.
Ja, und es ist auch so, dass haben wir in einem dieser theologischen Lehrbriefe, also ich mache nebenbei einen theologischen Fernkurs, katholische Theologie, und da wurde dieses Thema auch immer mal gestreift. Also die menschliche Freiheit und damit im Zusammenhang eben auch die Theodizee-Frage. Und da wurde nur ganz kurz darauf verwiesen, dass heute in der Naturwissenschaft und in den Neurologie im Grunde auch zum Teil postuliert wird, es gibt diese sogenannte menschliche Freiheit nicht wirklich. Das ist halt auch ein Konstrukt. Also wir sind so verstrickt in wechselseitige Abhängigkeiten und dann kommt die Genetik dazu und alles Mögliche. Also das kann ich überhaupt gar nicht so wiedergeben, weil das ist auch so komplex und kompliziert. Aber dass im Grunde dieser Begriff menschliche Freiheit auch nicht so selbstverständlich mehr benutzt werden kann, wie man das vielleicht vor 50 Jahren noch gedacht hat. Also das passt, finde ich, auch ganz gut dazu, dass man eben nicht so eindeutig sagen kann, da ist jetzt jemand da deswegen schuldhaft geworden, sondern man kann ja auch die Schuld immer wieder irgendwie aufdröseln, alle möglichen Zusammenhänge suchen und vielleicht auch finden. Da eben einfach auch auf diesen Punkt kommen, wie weit ist es denn eigentlich wirklich mit der Freiheit? Also egal, ob man das jetzt religiös oder naturwissenschaftlich betrachtet.
So, und da an dem Punkt sind wir jetzt quasi beim Ende angekommen des Nachdenkens über das Verhältnis zwischen Mensch und Leid an der Stelle. Und das ist tatsächlich am Ende zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer, ja, also theologisch betrachtet. Der halt ähnlich wie Hans Küng auch sagt, wir müssen einfach damit leben, dass es Leid gibt. Und wie Flo gerade schon sagte, wenn es von Menschen verursachtes Leid ist, dann können wir mit so Dingen operieren wie Vergebung zum Beispiel. Ja? Oder wir können gucken, dass wir mehr aufeinander achten. Also wir können wachsen und wir können gucken, dass wir weniger Leid verursachen, was ja auch etwas ist, was uns einfach zu einer menschlicheren und einer besseren Gesellschaft macht. So, das können wir tun. Darüber können wir diskutieren.
Dietrich Bonhoeffer war ein evangelischer Theologe und Pfarrer, der von den Nazis umgebracht worden ist.
Genau, ne? Richtig.
Weil er sich gegen die Nazis geäußert hat, aufgrund seines christlichen Glaubens, Klammer zu.
Von dem wir aus seiner Gefangenschaft vor seiner Hinrichtung noch ziemlich viele Texte überliefert haben. Und Bonhoeffer und Küng sagen eben beide, Küng eben auch Professor für Theologie.
Aber nicht umgebracht worden.
Nicht umgebracht worden, nee, der ist auch später, ne?
Ja, klar.
Ich weiß gar nicht, von wann der ist. Und beide sagen so, okay, und wenn man jetzt aber mal von dieser Art von Menschen verursachtem Leid, also dem Malum Morale, wenn man davon mal weggeht, dann bleibt uns eigentlich nur das Klagen und das Umgehen und das Akzeptieren und das Beste daraus machen, ja, im Angesicht von überwältigendem Leid, so an der Stelle, ja, also das auch so groß ist und auch so außerhalb meiner Beeinflussungssphäre irgendwie liegt, dass ich halt nichts weiter machen kann, als zu sagen, ja, was für eine Scheiße eigentlich und warum passiert mir das so. Und was Glaube dann tut und was Glaube dann leisten kann, ist laut beiden, also beiden Theologen, dass Gott uns begleitet, dass wir sicher sein können, er lässt uns nicht alleine in der Stunde der Not, dass wir uns immer getragen und geborgen fühlen können und dass wir jemanden haben, gegen den wir das übrigens auch brüllen können. Also sich einfach nur irgendwie aufregen ist vielleicht auch hilfreich, aber ein Gegenüber haben, dem ich sagen kann, sag mal, was fällt dir eigentlich ein, eine so ätzende Welt zu erschaffen oder einfach zu wissen, ich habe da jemanden, mit dem ich das Leid teilen kann und der mich nie alleine lässt. Das ist das in Wahrheit Hilfreiche. So. Und Gott ist derjenige, der mich begleitet und bei dem ich sicher sein kann. Er ist da.
Und Genau, und das bringt mich jetzt quasi, ja, also am Ende weiter kommen wir halt nicht. Wieder zurück zu dem Bibeldings hier. Also die letzte, das letzte, was sich biblisch mit dem Thema Leid beschäftigt, oder die letzte Aussage zum Leid in der Bibel, ist dann ja in dem begründet, was wir jetzt in wenigen Wochen wieder feiern, nämlich Weihnachten. Nämlich, Gottes Sohn oder Gott selber wird irgendwie Mensch. Und zwar nicht nur so ein bisschen so für Show, sondern wirklich, wirklich, wirklich wird der Mensch, und zwar ganz konsequent. Das wäre so das letzte biblische Wort zum Thema Leid. Und jedes Mal, wenn ich halt irgendwie nicht wirklich weiter weiß, also in solchen Fällen wie jetzt das, was ich gerade kurz angesprochen habe, Trier oder was Menschen halt einem sonst noch so antun und vor allem wie verstrickt wir sind und dass wir gar nicht anders können, als uns gegenseitig Leid zuzufügen. Also es geht ja bis in unsere tiefste Natur. Ne? Also wir müssen, damit wir leben können, müssen wir uns anderes Leben zum Opfer nehmen. Also wir können auch vegan leben, aber da müssen immer noch irgendwelche Pflanzenteile. Also wir müssen auf jeden Fall anderes Leben beenden, damit wir uns selber, damit wir unser Leben erhalten können. Also allein das ist schon das könnte Leute vielleicht fertig machen, so, ne? Dass man so reingeworfen ist und dass das unsere Existenz ist. Und wenn man das dann bis ins Moralische hinein weiterdenkt, also allein unsere natürlichen Lebensbedingungen weiterdenkt, so, und ich dann jetzt irgendwie als immer noch leidlich Glaubender und Fragender und Hoffender so unterwegs bin und dann halt mir dieses Kreuz anguck und da also diesen gerade eben zu Tode gefolterten anguck und mir dann denke, so, das ist Gott und der tut jetzt nicht nur so, sondern der leidet und stirbt da jetzt wirklich gerade. Und weil es ja Gott ist, muss das halt ja auch irgendwie was Allumfassendes sein und Ewiges sein, dass Gott stirbt. Dann denke ich mir halt oft, ne, oder halt auch wenn ich, weiß nicht, irgendwie bei Trauerfällen oder irgendwie Menschen, die krass erkranken ohne irgendwas, dann denke ich mir, der hängt halt auch aufgrund der Tatsache, dass die Welt halt so übel ist einfach und dass die Welt uns halt so ins Leid treibt und dass es ganz unausweichlich ist, dass Leid irgendwie entsteht, so wie die Welt ist, dann hängt der irgendwie auch mal zurecht da, ne? Also wenigstens sitzt er da nicht irgendwie nur rum und dreht Däumchen, während wir hier zum Teil durch Blut und Morast warten müssen, sondern wartet halt mit. Also nicht warten auch, ne? Aber warten, ja. Genau, und das ist, das macht, also das finde ich jetzt am Christentum dann leidlich überzeugend. Nicht, weil es eine endgültige Antwort darauf wäre, warum es so ist, aber weil es halt noch etwas hinzufügt zu diesem allmächtigen, allgütigen, allwissenden Gott, nämlich dass seine Allmacht so groß ist, dass er sogar leiden kann und leidet.
Und weil die Alternative dazu, glaube ich, Nietzsche wäre. Ich hatte ein bisschen gehofft, wir kriegen diese Folge rüber ohne Nietzsche. Nein, es tut mir leid, es geht nicht. Das ist ein Insider, mit dem ihr jetzt nicht so viel anfangen könnt. Ich erwähnte eingangs unseren lieben Professor
Jürgen Werbig.
Schöne Grüße an dieser Stelle, auch wenn ich ziemlich sicher bin, dass er uns nicht hört. Professor Werbig hat sich sein Leben lang, während wir bei ihm studieren durften, an Nietzsche abgearbeitet. Und ich, für meinen Geschmack hat er ihm deutlich zu viel Aufmerksamkeit gewidmet in seinem Leben und in seinem Werk. Und ich erwähne ihn nur ganz kurz an dieser Stelle, weil Nietzsches Antwort auf Leid einfach ist, ja gut, okay, die Welt ist von Gott verlassen, so, und wenn es mal einen Gott gab, dann ist er ja tot. Und also seine Antwort ist, es gibt keinen Gott, und der es mal gab, der war impotent. Also das ist, Nietzsche ist ein bisschen geschockt von der Tatsache, er kommt, glaube ich, gar nicht vom Leid, aber er kommt um diese Frage auch nicht ganz rum, dass Gott halt offenkundig impotent ist und nichts kann. So, und die Konsequenz von Nietzsche ist, dann muss der Mensch eben diese Rolle füllen und muss eben selber zum Übermenschen, also zu einer neu gedachten, quasi göttlichen Figur werden und muss irgendwie diese Welt an sich reißen und muss das Leid umarmen und es vor allen Dingen aktiv verursachen wollen. Also er muss einfach damit klarkommen, dass er unmoralisch ist und dass alle Moral auch irgendwie nichts bringt und zu nichts führt, sondern dass die eigentliche Welt, in der wir leben sollten, eine Welt ist, in der eben der Beste ist, der Stärkste ist, dass der sich irgendwie durchsetzt. So.
Und das beendet halt auch das Leid.
Ne? Das beendet
weil
auch
die,
das
die leiden könnten, einfach nicht genau. da sind.
Genau. Genau. So, eine weitere mögliche Antwort. Also natürlich sind Antworten auf sowas immer auch Extremismen, ne? Also zum Beispiel Ayn Rand, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ist eine harte, extreme Vertreterin eines völlig volatilen und freigelassenen Kapitalismus, die auch nicht die Frage des Leids behandelt in ihrem Buch. Eine Philosophin, eine russische Immigrantin in die USA, die man aber durchaus heranziehen könnte, weil sie halt sagt, naja, ich kann das Leid dann akzeptieren, wenn ich einfach akzeptiere, dass in dieser Welt immer das, was den größten Wert besitzt, das ist, was obsiegt und was gewinnt. Sie hat in ihrer Story, in dem Buch, das sie schreibt, hat sie eben, also begleitet sie einen Mann, der halt eine Familie dann irgendwie auch hat und seine Frau, die Frau dieser Figur, wechselt halt irgendwann den Ehemann aus, weil sie einen erfolgreicheren trifft. Und der erste Ehemann ist völlig d'accord damit, weil er halt einsieht, ja, so ist es halt. Also andere würden vielleicht weinen und Zähne knirschen und keine Ahnung was tun und sich von der Brücke stürzen. Und der sagt, nö, das ist so. Ne? Also wenn ich anerkenne, dass diese Welt grausam ist und ich weiß, es ist gut so, dass sie grausam ist, da sind wir bei Leibniz so ein bisschen, nicht? Also die beste aller Welten, auch wenn Leibniz das so nicht gesagt hat, also nicht darauf raus wollte, dann nehme ich das halt an. Fertig, nicht? Und dann ist das so.
Das ja, ist genau, aber der biblische Impetus wäre jetzt halt immer zu sagen, das ist zu wenig.
Ne? Genau, weil also das
kann man,
das
kann
ist keine man, Welt, man muss in der wir leben
beklagen.
Wollen. Genau.
Man muss es, ja, und sogar wenn sie wirklich, wirklich so wäre, was ja auch von der Wissenschaft nicht bewiesen ist, ne? Also das wäre ja wirklich einfach so sozialdarwinistisch und halt, das wäre halt einfach, das wäre halt auch die Hälfte der Natur, nämlich das Bewusstsein nicht vernünftig mit reinnehmen. Also natürlich sind wir tierisch auch, ne? Aber der Witz ist ja, und da, ja, da trifft man sich sogar wieder mit dem Nietzsche, dass noch in unsere tierische Menschlichkeit der Kern des Ewigen gelegt ist, ne? Oder die Möglichkeit drin ist, natürlich können wir alle göttlich werden, würden jetzt Juden und Christen und Moslems sagen. Also auf jeden Fall Christen sagen, weil das ist ja das Ziel der ganzen Veranstaltung. Ne? Also selber durchscheinender zu werden und irgendwie Christusförmiger. Angeblich geht das ja. Ne? Weil Gott ja auch menschenförmig geworden ist. Oh je, jetzt sind wir sehr fromm geworden am Ende.
Ja, aber ich finde, das ist nochmal eine Sache, wo ich zum Beispiel auch als, also ich würde mich, glaube ich, heute als Agnostikerin bezeichnen. Also so ganz, ganz klipp und klar einfach sagen, ich glaube an all dieses, das kann ich nach wie vor nicht, aber mir sind viele von diesen Bildern eingängig geworden. Und gerade das, was jetzt gerade Thema war, und auch was du, Flo, sagtest, dass Gott jetzt zu Weihnachten ja wirklich diesen Schritt macht, wirklich ganz auf unsere Ebene runterzukommen, Mensch zu werden und menschlich zu werden mit allem, was dazugehört, eben auch sterblich zu sein. Das ist für mich, ob ich es jetzt im theologischen Sinne glauben kann oder nicht, das lasse ich mal offen. Aber ich finde das ein sehr hilfreiches Bild, also dass man Gott wirklich vom Himmel runtergeholt hat. Also das ist, vielleicht kann man sagen, er ist entzaubert. Das würde jetzt für manche vielleicht was Frustrierendes sein oder sogar was Nihilistisches sein, aber für mich ist es ein tröstliches Bild. Vermenschlicht auch, aber wir sind ja nun mal Menschen und was immer wir uns zu Göttern, Gott und so weiter vorstellen oder sagen können, können wir ja nur in unserer menschlichen Art und Weise tun. Und ein Stichwort habe ich mir zwischendurch nochmal einfach hier auf meinen Zettel geschrieben. Das geht ganz weg von diesem allmächtig, allgütig und allwissend. Und zwar ist das was wir ganz am Anfang in diesem Studium im Grunde auch vermittelt bekommen haben, ist das ein Wort, was aber über all diesen Begriffen steht, die Unverfügbarkeit Gottes ist. Dass man alles, was man versucht zu erklären mit Gott oder um Gottes Willen vermeintlich wissen zu können, also wenn man das wirklich ernst meint mit so einem unverfügbaren Gott, kann man es halt wirklich einfach nicht wissen. Also man kann immer versuchen, sich bestimmte Umstände so und so zu erklären. Man kann sie an Gott knüpfen oder auch nicht. Aber wenn man diese, wenn man dieses ganz, ganz, ganz ferne von Gott, das, dieses so Unfassbare, wenn man das wirklich ernst meint, dann finde ich, müsste man sich im Grunde von diesen drei Attributen, mit denen die Theodizee immer kämpft, müsste man im Grunde auch einfach mal aufräumen und sich die Frage stellen, helfen die uns?
Ja. Das ist ein wunderbares Schlusswort, wie ich finde, ehrlich gesagt. Ich möchte dem auch nichts hinzufügen. Ich kann auch gar nicht. wenn es für euch okay ist, dann machen wir genau an dieser Stelle einen Punkt. Und das bedeutet, wir gehen in die klassische und traditionelle Ausstiegsrunde. Und mir fällt, also während ich das sage, fällt mir ein, dass wir zwar uns den Eingang nochmal überlegt haben, so zu dritt, aber den Ausgang nicht. Aber ich glaube, wir halten uns einfach an die Tradition. Im Kerne sind wir immer noch Katholiken. Und das heißt, Flo, dein Auftritt.
Wie, ne, wir, haben wir nicht noch irgendwie was Technisches zu sagen? Irgendwelche Hausmeistergeschichten?
Nee.
Also wir können doch, was Technisches sagen. Und zwar, ich übe Technik, ich übe Podcast-Technik. Und es ist sehr aufregend und es macht auch ein bisschen Spaß schon.
Ein bisschen. Man muss dazu sagen, ich bin derjenige, der es ihr beibringt. Und vielleicht dämpft das den Spaß ein bisschen. Ich muss mal gucken.
Ich bin hart im Nehmen.
Bei wem jetzt? Ne? Naja. Also, genau. Trotzdem sind uns weiterhin, also auch in der langen Sendepause quasi, sind uns trotzdem noch Aufmerksamkeitsbekundungen zugegangen.
Ja, und Post, ne? E-Mails,
Postkarten. E-Mails und Post und auch ein bisschen Geld tatsächlich.
Das ist richtig, genau.
Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank, dass ihr so lange wartet. Das ist jetzt vielleicht fast so lange, wie Gott darauf wartet, dass wir endlich nett werden. Nee, so lange nicht. Genau, also toll, dass ihr immer noch dabei seid. Wir hoffen, dass ihr jetzt auch mit dieser Folge wieder ein bisschen Spaß habt und hoffen, dass ihr dann auch bald wieder was von uns zu hören bekommt. Jetzt gehen wir also munter auf Weihnachten zu, wo es um das admirabile Commercium geht, den wunderbaren Tausch, der darin besteht, dass Gott menschliche Natur annimmt, auf dass wir göttlich werden können, sein können. Genau, das ist Weihnachten, ne? Genau, in diesem Sinne eine gute und besinnliche und gesegnete Zeit. Bleibt gesund, haltet durch mit dem blöden Pandemie-Gedöns.
Erinnert euch daran, dass ihr nicht alleine seid. Ihr habt uns im Ohr und Gott im Rücken.
Glauben wir. Ja, ja, also einfach genau. Sagen das jetzt auch mal frecherweise. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald. Und passt auch selber auf eure Nachbarinnen, Nachbarn, Familie und so weiter auf. Möglicherweise auch dadurch, dass ihr sie gerade mal nicht seht. Ja, komische Zeiten. Auch da kommen wir durch, denke ich, ne? Auf bald. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.